Rosin.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
auf 105,0.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frosins, das Infomagazin von Radio Froh. Mein Name ist Aylin Yilmaz. In der heutigen Sendung hören Sie Informationen zum Symposium der Zivilcourage, das am 5. April in Linz stattfinden wird. Ich habe mich über das Programm erkundigt und nachgefragt, was man sich unter Extremismusprävention überhaupt vorstellen kann. Und die Ausschreibung für das Festival der Regionen 2025 hat begonnen. Der Verein Für uns, Zentrum der Zivilgesellschaft, veranstaltet im Zuge seines Schwerpunkts Extremismusprävention am Freitag, den 5. April 2024, wieder das Symposium der Zivilcourage im Jägermeierhof in Linz. Ich spreche mit Ute Palmetshofer, Leiterin Für uns Extremismusprävention und die inhaltliche Leiterin des Symposiums. Der Schwerpunkt vom letzten Jahr beim Symposium war ja Sexismus. Und mir würde es interessieren, ob es heuer auch wieder so einen speziellen Schwerpunkt gibt.
Dieses Jahr haben wir beim Symposium keinen Schwerpunkt, also keinen vordergründigen, den wir auch jetzt kommuniziert haben. Aber wir haben uns natürlich bei der Ausrichtung vom Symposium, wen wir einladen, Gedanken dazu gemacht und sind da einerseits gedanklich bei dem Wahljahr 2024 gewesen. Wir haben das ja nicht nur national in Österreich, sondern international ist es ja sehr spannend, gerade was Wahlen betrifft. Und das ist so das eine. Dann natürlich, wie wahrscheinlich viele eben mitbekommen haben, die Aufdeckung rund um dieses geheime Treffen in Potsdam mit Vertretern der AfD. Ich glaube, da brauche ich nicht gendern. Ich nehme an, da waren nur Männer. Und auch ein Vertreter, der Identitären dabei war. Und das hat uns natürlich auch beschäftigt im Bereich Extremismusprävention, dieses Thema. Und die Zivilgesellschaft beschäftigt es auch, wie man merkt, an den vielen Demonstrationen und Kundgebungen, die stattfinden seither. Und darum hat sie die Einladung von bestimmten Personen natürlich auch nach dem gerichtet. Und da kommt der Andreas Peham vom DÖF, der da einfach im Bereich Rechtsextremismus vor allem der Experte ist. Und genau, also das waren einfach so Überlegungen im Vorfeld. Und was dann natürlich auch noch für uns relevant war, was vielleicht nicht so viele mitbekommen haben, es hat in Russland Ende November, Anfang Dezember hat es eben stattgefunden, dass die queere Szene als extremistisch eingestuft wurde, und da sind wir natürlich auch sofort hellhörig geworden. Und wir merken ja auch in Österreich, dass LGBTQ+-Personen ja immer nur diskriminiert werden, und wir haben uns halt einfach auch rund um diese Drag-Queen-Lesungen mit den Demos dazu von Kritikerinnen, war ja auch in Linz ein Thema, und da haben wir uns natürlich dann auch das Thema zu Herzen genommen und haben dazu den Michael Hunklinger eingeladen zum Symposium, der in dem Bereich forscht. Und der wird auch im Mai, kommt sein erstes Buch raus. Das geht sich fürs Symposium leider nicht mehr aus, aber er ist einfach Experte rund um dieses Thema LGBTQ+-Politiken, national, aber vor allem auch international.
Das waren jetzt zwei sehr unterschiedliche Gruppen, die von verschiedenen Menschen als extremistisch eingestuft werden. Wie kann man denn das jetzt überhaupt allgemein definieren, diesen Extremismus?
Ja, das ist was, auf was wir eben im Symposium auch eingehen werden. Was bedeutet denn der Begriff eigentlich? Was versteht man da darunter? Man hört ihn ja in allen Richtungen. Also es war jetzt gerade auch wieder Linksextremismus in den Medien rund um RAF in Deutschland, wo eben ein Mitglied der damaligen RAF jahrelang, jahrzehntelang im Untergrund gelebt hat und jetzt eben sozusagen gefunden wurde. Und es gibt den Rechtsextremismus, es gibt Extremismen, die auch religiös motiviert sind, also islamistischer Extremismus beispielsweise. Und der Thomas Schmiedinger hat kürzlich auch wiederum ein neues Buch rausgebracht, wo es vor allem auch um extremistische Tendenzen im christlich-konservativen Bereich geht. Also das ist ein sehr breiter Begriff und das ist ja auch ein Ziel des Symposiums, dass wir diesen Begriff uns einmal genauer anschauen und auseinanderdröseln, was meint denn das eigentlich?
Habt ihr vom letzten Jahr irgendwas mitgenommen, was ihr dann auch heuer umsetzen werdet? Wie war die Reaktion auf das Symposium?
Die Reaktion aufs Symposium war großartig. Also das Feedback von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen war sehr, sehr gut. Es gibt auch eine große Nachfrage, dieses Thema zu besprechen. Das merken wir in unserer Arbeit auch, wenn es um Workshop-Buchung geht. Bei uns kann man ja auch Workshops buchen, die mit dem Thema zu tun haben. Und wir merken einfach, dass die Leute Gedanken machen drüber. Es ist jetzt auch, sind die neuen Zahlen rausgekommen, dass vor allem rechtsextremistische Straftaten im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen sind. Das heißt, es ist auch in den Medien ein Thema und die Leute wollen sich mit Extremismus und vor allem mit der Prävention, was kann man tun, ja, auseinandersetzen. Und das haben wir einfach nach jedem Symposium gemerkt, dass das Interesse sehr groß ist und der Bedarf sehr groß ist, darüber zu sprechen und zu schauen, wie kann man als Zivilgesellschaft damit umgehen.
Kommen dann zum Symposium dann Leute aus Vereinen, die selbst schon aktivistisch sind, oder sind das Privatmenschen, die sich einfach denken in ihrem Umfeld, was kann ich als Privatperson überhaupt tun?
Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Symposium sind sehr divers. Das sind natürlich Vertreter, Vertreterinnen von Organisationen, von Initiativen, die schon aktiv sind, von interessierten Menschen, die vielleicht was in die Richtung machen wollen zukünftig und einmal schauen wollen, was können wir denn da machen und sich mit dem Thema einfach nur intensiver auseinandersetzen möchten. Und eben wirklich interessierte, engagierte Personen, die sich selber in ihrer Freizeit freiwillig engagieren und da vielleicht mit diversen Themen in Berührung kommen, mit Diskriminierung, mit Rassismus, was ja alles da dazugehört, und dann einfach am Symposium teilnehmen möchten, um einerseits natürlich Wissen vermittelt zu bekommen, ja, und aktuelle Fakten und Zahlen und Forschungsergebnisse. Aber vor allem, und das ist uns beim Symposium extrem wichtig, dass sie rausgehen und mehr Handlungsoptionen haben, wie sie im Alltag, im täglichen Tun dann tatsächlich damit umgehen können, wann sie damit konfrontiert sind.
Dieses Tun, dieses Handeln, das lernen die Teilnehmenden dann ja auch bei Workshops, weil es gibt ja nicht nur eben die Vorträge, sondern es wird auch praktisch zugehen. Kannst du mehr über die erzählen und wie schaut das dann aus? Was lernt man da?
Genau, also das Symposium ist quasi, man kann sagen, zweigeteilt vom Ablauf her. Wir starten mit 3 Keynotes. Das sind einfach kurze Vorträge von Experten und Expertinnen. Ich habe schon 2 genannt, der Andreas Peham und der Michael Hunklinger. Es kommt auch noch die Sarah Wiesinger von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark. Die wird eingehen auf vor allem Hate Speech, also diesen ganzen Online-Bereich, der ja auch seit Jahren ein Riesenthema ist, und wird zeigen, was sie da bei der Antidiskriminierungsstelle in der Steiermark machen. Und die drei Personen werden dann noch bei einer Podiumsdiskussion sie gemeinsam eben austauschen zu dem Thema. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit fürs Publikum Fragen zu stellen. Das ist so der erste Block. Und dann gibt es eine Pause und nach der Pause gehen wir dann tatsächlich in die Workshop-Arbeit. Da werden die drei Vortragenden der Keynotes jeweils einen Workshop halten. Und wir haben aber dann noch zwei zusätzliche Workshops im Angebot. Das eine ist von Zara Training. Die werden ganz klassisch auf Zivilcourage, wie kann ich das machen, eingehen und da einfach Handlungsoptionen vermitteln. Wie kann ich zivilcouragiert handeln? Wie kann ich mir dabei aber auch gut schützen? Weil man hört im, wenn wir über Zivilcourage reden, ja immer das Wort Mut, das ja auch drinnen steckt in dem Wort Zivilcourage. Und wenn ich mutig bin, kann es aber auch sein, dass ich mich selber einer Situation aussetze, die vielleicht für mich selbst auch unangenehm, gefährlich, wie auch immer sein kann. Und Zara Training vermittelt da eben wirklich einen guten Weg, wie ich auf mich selbst schauen kann und trotzdem ins Handeln komme. Und der fünfte Workshop, der ist von der Doku-Stelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus. Die werden uns zeigen, wie man antimuslimischen Rassismus bei ihnen melden kann. Das ist nämlich auch was, was viele Menschen gar nicht wissen, dass es ja viele verschiedene Meldestellen gibt, wo man rechtsextremistische Vorfälle melden kann, wo man antisemitische Vorfälle melden kann, aber eben auch antimuslimischen Rassismus melden kann. Und die werden uns in einem Workshop eben vermitteln, wie kann ich das tun, was passiert dann mit dieser Meldung und wie geht es danach weiter.
Auch eine dieser Meldestellen ist ja Ban Hate. Das ist von Sarah Wiesinger auch eine Plattform, bei der man Hasspostings im Internet melden kann. Kannst du vielleicht näher darauf eingehen, ab wann ist denn ein Posting jetzt ein Hassposting und warum das wichtig ist, dass sowas auch gemeldet wird?
Genau, also die Sarah Wiesinger, die ja Rechtswissenschaften studiert hat, die ist da Expertin, die wird uns das beim Symposium ganz genau erklären, ab wann das tatsächlich dann dort zu melden ist und was dann auch die rechtlichen Konsequenzen sein können. Und es ist generell diese Rassismen, Diskriminierungen, all diese Dinge zu melden, ist insofern wichtig, weil man ja mit den Daten dann erstens einmal sieht, wie groß ist dieses Thema, wie häufig passiert das, und es passiert sehr häufig. Die Dunkelziffern bei diesen Dingen sind in der Regel sehr hoch, weil es eine gewisse Scheu gibt, das zu tun, das zu melden und eben oft auch das Wissen gar nicht da ist, dass man da das melden kann, dass es diese Stellen gibt. Ja. Und neben dem, dass man einfach das sichtbar machen möchte, wie groß dieses Thema in unserer Gesellschaft ist, geht es auch darum, dass man dann mit konkreten Zahlen ja dann auch was weiter tun kann. Und letztendlich geht es ja auch um eine Ausrichtung, beispielsweise in der Politik, ja, zu sagen, okay, wir haben da die Zahlen, wir haben ein Thema, wir haben ein Problem mit Rassismus, mit Diskriminierung und das führt uns ja dann dazu, dass mehr Gewicht auf das gelegt wird, dagegen etwas zu tun als gesamte Gesellschaft. Und darum ist es so wichtig, dass man diese Meldestellen kennt und dass man sie vor allem auch nützt. Und bei Ban Hate ist es beispielsweise so, dass die, seit es diese App, das ist ja eine App, gibt, 18.000 Meldungen schon eingegangen sind, was ja, meiner Meinung nach eine sehr hohe Zahl ist. Und das Projekt ist noch relativ jung. Und genau, die Sarah Wiesinger, für alle, die das Thema interessiert, kommt zum Symposium. Sie wird uns das ganz genau erklären.
Wie ist denn dann der Zusammenhang zwischen eben Personen, die online Hass verbreiten und dass das dann in die reale Welt, sage ich mal, überschwappt? Oft heißt das ja dann ja im Internet, da redet man schnell mal was daher oder es ist Meinungsfreiheit. Aber wo ist dann da der Zusammenhang eben zwischen diesen extremistischen Tendenzen und welche Auswirkungen die haben?
Es geht halt einfach ganz oft darum, dass das Internet natürlich gewisse Anonymität gibt, ja, und dass ich dort wahrscheinlich schneller Dinge äußere, als ich das im Bekanntenkreis, im Freundeskreis oder am Stammtisch oder sonst wo äußern würde. Das wissen wir, dass das so ist. Ja. Aber es geht ja auch darum, dass Leute, die das machen, im Internet sie oft wirklich einfach in einem Bereich bewegen, der auch rechtswidrig ist, ja, wo es um eben massive Abwertung geht, wo es auch in Richtung ja, Verunglimpfung geht. Also da gibt es ja auch für viele Dinge eben, wie gesagt, auch juristisch einen Rahmen. Vor allem, wenn es dann um Bedrohungen geht, die ja dann wirklich, also wo es einfach auch um die Gefährdung einer Person geht. Man hat ja verschiedenste Fälle schon gehabt, die man in den Medien verfolgen hat können, wo auch diverse Bedrohungsszenarien dann Personen einfach auch, naja, wie sagt man, zerstört haben. Das ist natürlich für die Betroffenen eine massive Belastung, auch wenn es online passiert oder gerade weil es online ja auch eine Dynamik dann gibt. Ja. Es fängt jemand an mit einem Hasskommentar und bietet ja für viele andere dann die Möglichkeit, darauf einzusteigen und das schaukelt sich dann gegenseitig auf. Und gleichzeitig gibt es dann die Menschen, die das vielleicht, man kennt es von diesen Online-Foren, von Zeitungen zum Beispiel, ja, ganz oft ist es so, dass sie dann die Menschen, die anders dazu stehen, die eine andere Meinung dazu haben, sie oft dann gar nicht mehr trauen, irgendwie einen anderen Kommentar zu setzen. Und das ist ja auch Teil von Zivilcourage, auch kann man ja auch online natürlich anwenden. Und das muss man aber lernen und trainieren, dass man weiß, wie kann man denn da gut dagegen reden oder sie anders positionieren, ohne dass man dann selber vielleicht in das Fadenkreuz der Personen kommt, die diese Hasspostings absetzen.
Bringt es dann mit solchen Leuten überhaupt etwas zu diskutieren? Weil man spricht sich gegen den Hass aus, gegen die Hetze, aber im Endeffekt pusht man diese Kommentare ja dann theoretisch wieder hoch, weil es mehr Aufmerksamkeit bekommt. Was ist denn da der richtige Ansatz?
Immer bei uns ist ja der Schwerpunkt vor allem in der Extremismusprävention. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn Menschen schon sie radikalisiert haben, die zu erreichen. Genau, ist sehr, sehr schwierig. In der Prävention geht es, und das ist auch was, worum es uns ja generell auch geht, Extremismus oder die Radikalisierung hin zu extremistischen Tendenzen hat ganz oft was damit zu tun, dass sich Menschen ausgegrenzt fühlen, dass sie sich nicht zugehörig fühlen, dass das sind oft verschiedene Aspekte im Leben, die nicht so gut funktionieren. Ja. Das ist auch oft bei jungen Menschen, die gerade noch in der Pubertät sind, die sich selbst nur finden müssen, die oft ganz ein groß gefülltes Glas an Werten haben, aber andere Bereiche ihres Lebens total unsicher sind und sie sich oft nicht verstanden fühlen. Ja. Wenn da dann auch noch dazu ein Ausgrenzungsgefühl kommt, wenn man vielleicht gerade im Freundeskreis Schwierigkeiten hat, vielleicht auch familiär, die Ausbildung funktioniert nicht gut, man ist vielleicht selbst irgendwie markiert, sei es jetzt, dass man einer bestimmten Gruppe zugehört, dass die Familie vielleicht wenig Einkommen hat. Also da gibt es so ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und wenn in der Phase dann jemand kommt und sagt, du gehörst zu uns, wir wollen, dass du Teil von uns bist, vielleicht auch eine einfache Welterklärung hat, ja, wo dann auch diese Werte gut bedient werden, die in diesem vollen Glas dann drinnen sind, geht es ganz oft um Gerechtigkeit, die aber oft anders verstanden wird. Ja. Und wenn da dann jemand kommt und andockt und an quasi dieses Wir-Gefühl vermittelt, dann ist es halt oft sehr schnell da, dass die Person sich für irgendwas begeistern lässt. Das können natürlich auch gute Dinge sein, aber wir reden ja jetzt gerade über den Bereich Extremismus und genau, und dann kann es halt passieren, dass man da in eine Richtung abdriftet und sich da mit Leib und Seele verschreibt. Und wir wollen halt, dass es vor allem in der Gesellschaft mehr Blick für das gibt. Und das ist auch der Teil der Prävention in dem Fall, dass Menschen sich nicht so schnell ausgegrenzt fühlen. Dass diese Tendenz einfach, dass man sich was zuwendet, ja, wo man dann so ein starkes Wir-Gefühl kriegt, dass das gar nicht so braucht, weil man sich eh gut aufgehoben fühlt und gut eingebunden fühlt in eine Gruppe, in die Gesellschaft am besten. Ja, ich meine, das ist natürlich auch eine gewisse Utopie, aber dass wir einfach alle achtsamer durch die Welt gehen und ein bisschen mehr drauf schauen, Menschen wieder hereinzuholen. Und das wollen wir vor allem auch beim Symposium vermitteln, dass das einfach auch ein wichtiger Aspekt ist. Ja. Darum gibt es zum Beispiel auch den Workshop vom Andreas Peham, der sich damit auseinandersetzt, was können wir denn nach den Demonstrationen machen? Und die Frage ist halt, wie holt man die Menschen wieder zurück, die meinen, wir müssen uns abschotten, wir müssen Menschen ausweisen, die irgendwie von irgendwem bestimmt wird, die passen nicht in unsere Gesellschaft. Wie kann man denn da wieder schauen, dass man Menschen, die zu dem hin tendieren, wieder zurückholen und sagen, hey, machen wir doch gemeinsam unsere Gesellschaft so, dass für alle Menschen Platz ist. Und warum fühlen sie die eigentlich so bedroht auch? Das ist ja auch die Frage, warum glaubt man, man muss eine bestimmte Gruppe von Menschen sogar ausweisen? Wo sind da eigentlich die Ängste dahinter, dass man glaubt, man muss sie da irgendwie schützen?
Du hast jetzt eh schon selbst die Frage gestellt, woher kommen diese Ängste, diese Unzufriedenheit auch? Kann man das irgendwie herleiten? Also du hast eh schon gesagt, eben, dann gibt es persönliche Probleme oder auch gerade bei Jüngeren. Aber warum gibt es dann nicht genug Angebote, dass sie mit ihren Ängsten auch irgendwo positiv darüber sprechen können und sich das eben umwandelt in eine konstruktive Auseinandersetzung mit den ganzen Problemen?
Das ist eine sehr gute Frage, die so einfach gar nicht zu beantworten ist, weil es, glaube ich, eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Ja. Und da würde ich auch wieder verweisen, kommt es zum Symposium. Wir haben einen Experten zu dem Thema da, der sich seit fast 30 Jahren mit dieser Thematik beschäftigt, der explizit genau zu dieser Frage, wo auch diese Ängste herkommen und so, ja, auch eine Keynote gibt und auch der Workshop wird sich um das Thema drehen. Also genau, einfach zum Symposium schauen, genau dazu gibt es, dass wir Experten und Expertinnen eingeladen haben, die mit uns gemeinsam sich diese Fragen nochmal genauer anschauen.
Weil für uns habt ihr ja dann auch eben die Workshops, die du kurz angesprochen hast, sind die dann hauptsächlich eher für jüngere Menschen, für SchülerInnen oder Nein. Kommen da auch Erwachsene hin?
Unsere Zielgruppe für uns Extremismusprävention sind Freiwillige, Freiwilligenkoordinatorinnen, Freiwilligenorganisationen. Die können bei uns diese Workshops buchen. Und genau, also das, natürlich gibt es auch Jugendliche, die sich freiwillig engagieren, natürlich. Aber jetzt, wir haben kein Angebot so klassisch für Schulgruppen oder Sonstiges. Genau, da gibt es andere Angebote. Unsere Zielgruppe ist tatsächlich die, ich nenne es jetzt einmal, freiwillig engagierte Zivilgesellschaft. Genau, und Organisationen, die mit Freiwilligen zu tun haben, Freiwillige bei sich in der Organisation einbinden und für dieses Thema sensibilisieren möchten.
Und soll dann der Extremismus innerhalb dieser Vereine, diesen zivilgesellschaftlichen Gruppen sozusagen aufgepasst werden, präventiv entgegengegangen werden? Oder geht es da allgemein darum, dass sie als Verein sich aussprechen können gegen Extremismus?
Naja, es geht einfach um eine Sensibilisierung für das Thema. Weil, also wenn es darum geht, dass man extremistische Tendenzen schon erkannt hat in der Organisation. Also wenn ich jetzt den ersten Teil deiner Frage richtig verstanden habe, da gibt es andere Stellen. Ja, da gibt es Beratungsstellen. Boja zum Beispiel macht ganz viel in der offenen Jugendarbeit zudem. Genau, also ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt es da, um sich Unterstützung zu holen, wenn man konkrete Fälle hat, wo man schon das Gefühl hat, da ist jemand, der tendiert da zu einer Richtung, ist vielleicht schon so mit einem halberten Fuß in der Radikalisierung drinnen. Da sind wir, wir vermitteln da gern zu Beratungsstellen, aber das ist nicht unsere Expertise, da gibt es andere. Wir sind in der Sensibilisierungsarbeit, in der Aufklärungsarbeit. Wir wollen, dass sie die Menschen mit diesen Themen auseinandersetzen, dass sie sich Know-how holen und dass sie schauen, eben wie sie selbst so in ihrem täglichen Tun handeln können, dass Ausgrenzung so wenig wie möglich stattfindet.
Dieses tägliche Tun im Alltag, Zivilcourage zeigen, das ist ja, das sagt sich leicht. Also ja, man ist couragiert, aber in der Realität ist es ja dann oft so, man schaut weg. Das geht mich nichts an. Wie überwindet man diese Barriere oder warum ist die überhaupt da?
Ich glaube, auch da gibt es keine einfache Antwort. Ja. Ich glaube, dass da jeder Mensch ist so individuell. Das kann einfach sein, dass man von der Persönlichkeit her einfach nicht so der Typ ist, nach außen zu gehen und sich in ein Szenario, ich nenne es jetzt einmal, einzumischen. Ja. Bei Einmischen hat sowas Negatives, ja. Aber irgendwo reinzugehen in eine Situation, das liegt nicht jeder Person. Dann kann es natürlich auch sein, dass man Angst hat. Vielleicht auch, weil man selber Situationen kennt, wo man im Fokus steht und sich dann denkt, wenn ich da jetzt agiere, dann bin ich auf einmal im Fokus und dann kann ich mit dem nicht umgehen oder habe tatsächlich Angst. Es gibt ja wirklich Situationen, die wirklich auch gefährlich sind. Weil man ja nicht weiß, wie die Person das Gegenüber, das gerade irgendwie ja, gegen jemand anderen sich negativ verhält, wie die Person reagiert, das weiß man ja nicht. Aber das sind genau diese Dinge, die wir auch beim Symposium besprechen und wo wir eben von Sarah Training, die ja auch langjährige Erfahrung damit haben, wie kann man das machen, wie kann man mutig sein, wie kann man zivilcouragiert handeln, die sind da Profis. Und genau, und darum erneut kommt es zum Symposium und lernt, wie man zivilcouragiert handelt. Das ist nämlich tatsächlich was, was man üben kann, was man trainieren kann, wo man, wenn man das sich ein paar Szenarien immer wieder durchdenkt, die man für sich herausgefunden hat, aus einem Workshop zum Beispiel, wo man sagt, das kann ich mir vorstellen, dass ich das mache, wenn zum Beispiel in der Straßenbahn neben mir jemand angepöbelt wird, rassistisch beschimpft wird, dann habe ich vielleicht so ein, zwei Szenarien aus einem Workshop im Kopf und die kann ich immer wieder durchspielen und durchdenken und mich selbst quasi dafür oder ja, vorbereiten, dass wenn es dann wirklich einmal so weit ist, dass ich dann auch schnell agieren kann. Weil es geht natürlich auch darum, ich muss sofort handeln und wenn mir das eine halbe Stunde später einfällt, ist die Situation wahrscheinlich schon wieder vorbei.
Wie bist denn du selbst zu für uns gekommen? Warum ist dir dieses Thema Extremismusprävention so ein Anliegen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin Sozialarbeiterin und habe lange im Bereich mit geflüchteten Menschen gearbeitet und auch im Integrationsbereich. Und habe da einfach gemerkt, wie stark Ausgrenzung auf Menschen wirkt. Ich habe Klientinnen und Klienten gehabt, die tatsächlich zum Teil weinend neben mir gesessen sind und mir erzählt haben, wie es ihnen in der Straßenbahn geht, weil sie Kopftuch tragen oder weil ihre Hautfarbe sie quasi rassistisch markiert. Und das war immer was, wo ich gemerkt habe, das beeinflusst Menschen so stark, wenn sie, also in dem ganzen Wesen, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, das ist total wichtig, da hinzuschauen und als Gesellschaft auch was zu tun. Und die Menschen müssen da viel mehr auch Wissen darüber, was das mit Personen macht. Genau, also ich finde, dass das einfach was ist, wo auch jeder was beitragen kann. Jeder und jede kann, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, Dinge am Schirm haben, wo man in der Wortwahl sensibler ist, alle möglichen Bereiche, wie man mit Menschen umgeht, die mit denen man sonst keine Berührungspunkte hat, aber die ganz oft und ganz schnell abgewertet werden. Und durch das auch natürlich geht man anders mit den Menschen um, wenn man sie anders bewertet. Und das war einfach auch so, das waren so die Themen, warum ich mich dann mehr mit dem Bereich Extremismusprävention beschäftigt habe. Und genau. Und so bin ich dann eigentlich bei Für uns auch für diesen Bereich dann eingesetzt worden.
Wie weit im Voraus plant ihr denn die Symposien? Hast du jetzt schon im Kopf Leute für nächstes Jahr? Oder kommt es dann immer auch auf die aktuelle Situation, die politische, drauf an und du reagierst dann entsprechend?
Also natürlich läuft das Rad im Kopf ständig. Man ist bei der Vorbereitung und Recherche zum jetzigen Symposium natürlich auf andere Personen auch gestoßen, wo man sich denkt, das wäre spannend. Es gibt jetzt gerade, erscheinen auch gerade neue Bücher, die extrem spannend sind, wo man sich dann denkt, die Person könnte man vielleicht nächstes Jahr einladen. Es gibt natürlich immer wieder neue Projekte, die aufpoppen, wo man sich denkt, das wäre auch spannend. Und wir versuchen natürlich, uns mit aktuellen Themen zu beschäftigen. Und das, was ich jetzt im Kopf habe für das nächste Symposium, kann sich vielleicht wieder verändern, weil sich die Situation verändert, in der wir dann sind und die Themen vielleicht andere sind. Und genau, da muss man dann schon spontan sein, glaube ich.
Hast du jetzt zum Schluss vielleicht für die HörerInnen und SeherInnen so einen Satz, den man sich einprägen kann, den man üben kann, den man dann in verschiedene Situationen dann eben als Zivilcourage zeigen kann und aussprechen kann?
Einen Satz. Wir haben bei uns, für uns Extremismusprävention, einen coolen Spruch. If you're not angry, you're not paying attention. Und ich finde den Spruch ziemlich cool. Und ich glaube, dass der durchaus was machen kann, wenn man sich einmal so auf der Zunge zergehen lässt. Aber jetzt dann wirklich dazu motiviert oder einen vorbereitet dafür, dass man dann zivilcouragiert handelt, weiß ich nicht. Das ist wieder von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich finde, er motiviert dazu, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Er schreit förmlich danach, mehr darüber wissen zu wollen und sich anzuschauen, was kann ich mir für Werkzeug in meine Tasche der Zivilcourage einpacken und nach diesem Werkzeug Ausschau zu halten. Und wir bieten beim Symposium genau diese Sachen an, diese Werkzeuge. Und genau darum lade ich alle Hörerinnen und Hörer nochmal recht herzlich zum Symposium ein. Schaut's vorbei, diskutiert's mit uns, diskutiert's mit den Vortragenden und seid's bei den Workshops dabei und lernt's, wie es mutig sein könnt.
Wunderschöne Abschlussworte, Dankeschön. Ute Palmetshofer, die Leiterin für uns Extremismusprävention. Dankeschön.
Danke.
Das Programm vom Symposium der Zivilcourage wird noch musikalisch von Frau Tomani begleitet. Bis zum 4. April ist die Anmeldung möglich. Alle Informationen und den Link zur Anmeldung finden Sie im Webseitenbeitrag zur Sendung. Frisch und munter,
aktuell und informativ, objektiv, subjektiv, alternativ.
Und überhaupt.
Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
Alle weiteren Informationen unter
www.froh.at. Das Festival der Regionen ist ein zeitgenössisches Kunstfestival in Oberösterreich, das Regionalität und Vernetzung in den Mittelpunkt stellt. Es findet seit 1993 alle 2 Jahre an wechselnden Orten statt. Das nächste Mal von 13. bis 22. Juni 2025 in Braunau am Inn. Projekteinreichungen sind bereits möglich. Mehr Details dazu wurden im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Marina Wetzelmeier war vor Ort.
Wir werden in den nächsten Wochen den Katalog zum letzten Festival präsentieren und da gibt es einen spannenden Aufsatz von der Text-, Film- und Theaterarbeiterin Tina Leisch über 30 Jahre Festival der Regionen. Da schreibt die Tina über das Festival als Kultursaatgutmischung, als philosophische Experimentierstube, als Partnervermittlung von Künstlerinnen und Kulturinitiativen, als Mischmaschine von Ideen und Tönen und was mir ganz besonders gut gefällt, ist als Hebamme, die hilft, neue Vereine, Radios, Gedenkorte und Rituale zu gebären. Das sind sozusagen ganz schöne Bilder dafür, was das Festival der Regionen seit 30 Jahren leistet und worum es auch bei diesem nächsten Festival gehen wird, nämlich um Veränderung, um ein Durchmischen dessen, was schon besteht und von Neuem und auch, wenn man so will, auch um ganz Konkretes, wie zum Beispiel realistische Träume.
Die 17. Ausgabe des Festivals der Regionen findet vom 13. bis 22. Juni 2025 statt und das erstmals im Innviertel. Die Ausschreibung für Projekteinreichungen hat bereits begonnen. Festivalort wird Braunau am Inn sein. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden das Thema, die Region und das kuratierende Programmboard präsentiert.
Neben mir am Tisch sitzen die Fina Esslinger, Obfrau Festival der Regionen und im Programmboard, der Otto Tremetsberger, Geschäftsführer Festival der Regionen, Thomas Stelzer, Landeshauptmann von Oberösterreich und die Margot Nassal, Direktorin Abteilung Kultur und Gesellschaft des Landes Oberösterreich.
Fina Esslinger ist die Obfrau des Festivals der Regionen und erzählt mehr über Region und Motto.
Das Festival war seit seiner Gründung 1993 zwar immer wieder mit Projekten im Innviertel, aber ausdrücklich Festivalregion war das Innviertel bisher noch nie. Und unter dem Motto realistische Träume setzen wir uns mit dem allgegenwärtigen Gefühl der Ungewissheit auseinander und machen uns auf die Suche nach neuen Narrativen und Utopien. Realistische Träume spiegeln unsere tiefsten Ängste und Wünsche wider. Sie können schön, aber auch grausam sein. Unabhängig von unseren individuellen Erfahrungen bieten sie jedoch eine Gelegenheit, unsere Wahrnehmung zu erweitern und neue Einblicke zu gewinnen. Braunau an Inn ist eine Stadt, die bestens geeignet ist, für eine Festivalstimmung zu sorgen. Trotzdem wird die Stadt von außen stehend vor allem wegen dem Adolf-Hitler-Geburtshaus wahrgenommen. Das Festival will über diesen einseitigen Blick, über diese einseitigen Bild bewusst hinausblicken. Wir sehen das Festival der Regionen, realistische Träume, in Braunau an Inn als ein Labor für kollektive Utopien und überraschende Momente, die uns zusammenführen und die uns im Traum und im Leben verorten.
Otto Tremetsberger, den Sie eingangs gehört haben, ist Geschäftsführer vom Festival der Regionen. Dieses hat im Vorjahr das 30-jährige Bestehen gefeiert. Otto Tremetsberger blickt auf die Entwicklungen zurück. Wie hat sich der Blick auf die Regionen und deren Bedeutung gewandelt?
Das Festival war nie ein ganz klassisches Kunstfestival. Es war eigentlich immer was Eigenes. Es war ein für sich genommen schon ein eigenes Festivalformat, eine eigene Gattung, kann man so sagen, von Festival der Regionen. Gar nicht so einfach einzuordnen in dem Kosmos der Kunst- und Kulturfestivals. Ja, zur Frage, was will das Festival der Regionen? Da gibt es einen spannenden Satz aus einer alten Ausschreibung aus den 90er Jahren. Da steht, eine Region anhand der Melodie ihrer eigenen Widersprüche zum Tanzen zu bringen, als Anspruch des Festivals. Ein Anspruch, der heute genauso aktuell ist wie damals. Aber sozusagen, was ist mit Region, Regionalität da überhaupt gemeint? Und etwas, was auch in der Geschichte des Festivals ganz wichtig war, jede Ausgabe war gewisserweise auch ein Statement, eine These zu dem, was wir unter Region verstehen. Was ist Regionalität? Und wenn man das dann den Blick zurückwirft in die 30 Jahre, die ersten Festivals haben geheißen Das Fremde oder dann später Heiße Heimat 2001, Das Ende der Gemütlichkeit, das war ein Festival, wo auch Projekte im Innviertel stattfanden. Da sieht man, da hat man Region sehr stark als Gegenmodell zur Stadt gedacht, als Gegenmodell zur Globalisierung und Internationalisierung. Da schwingt ein bisschen so ein Bild vom heimlichen Rückzugsort, vom Vertrauten, fast schon vom Rückständigen, muss man sagen, mit, dass man ganz bewusst mit dem Festival der Regionen damals durchbrechen wollte. Ja, also dieser Blick auf die Regionen hat sich in diesen letzten 30 Jahren auf jeden Fall auf allen Ebenen gewandelt und geändert. Diese Orte oder Regionen, das sind nicht mehr die Endstationen oder die Grenzpunkte, sondern das sind jetzt schon Durchzugsorte bzw. Labore, Ausgangspunkte. Das ist ganz ein wichtiges Thema für dieses Festival, die Region als ein Labor zu verstehen für Veränderungen und als Ausgangspunkte. Man sieht sozusagen, vieles hat sich da gewandelt. Was vielleicht geblieben ist, ist, es gibt immer noch ein gewisses Gefälle natürlich der Regionen zu den Metropolen, aber aus den vielen Gegensätzen, die man vielleicht vor 30 Jahren, vor 20 Jahren noch festgemacht hat, da sind in der Zwischenzeit Mehrdeutigkeiten geworden und da sind wir wieder bei diesen Widersprüchen, die das Festival zum Klingen bringen möchte, und zwar als Ausgangspunkt genau für das künstlerische, kulturelle und soziale Gestalten jedes Festivals.
Landeshauptmann Thomas Stelzer hebt Oberösterreich als vielfältige Kulturregion hervor, in der das Festival der Regionen eine spezielle Rolle einnimmt.
Und darum glaube ich, ist das eine gute Möglichkeit, dass sich das Innviertel, die Stadt Braunau, hier gut präsentieren, dass aber eben auch, so wie es beim Festival der Regionen Gott sei Dank immer erfolgreich gelingt, dass sich zeitgenössisches Kunstschaffen mit der Bevölkerung austauscht. Und ein Kompliment, das ich allen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern im Festival der Regionen, sei es im Verein, sei es im Team, sei es im Programmboard machen möchte, ist, dass es wirklich gelingt, immer wieder die Bevölkerung vor Ort mitzunehmen, einzubeziehen. Das ist nichts, was von vornherein eine ausgemachte Sache wäre, aber was einfach stattgefunden hat und wovon ich auch ausgehe, dass es auch diesmal sein wird. Noch dazu in einer Region, die ja an der Grenze unseres Bundeslandes liegt, und nachdem ja schon angekündigt wurde, dass man diesen Brückenschlag auch ins benachbarte Deutschland und Bayern gerne auch schaffen möchte. Was ebenso sehr bemerkenswert ist, zum 17. Mal das Festival der Regionen, ein Festival, der Tremetsberger hat es gesagt, das ja immer wieder eigentlich neu startet, auch immer wieder ganz andere Dinge in den Mittelpunkt drückt und trotzdem, klingt fast wie ein Widerspruch, ist es aber nicht, ein so verlässlicher Mitgestalter des Kulturlebens im Lande ist. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal, das etwas sehr Besonderes ist und worüber wir und ich uns auch sehr freuen. Ich werde mich auch schon sehr freuen, wenn wir dann die Projekte in Realita anschauen können nächstes Jahr im Viertel.
Der Festivalort Braunau am Inn grenzt direkt an Simbach am Inn. Simbach hat rund 10.400 EinwohnerInnen und liegt in Niederbayern. Braunau mit 7.500 EinwohnerInnen eben in Oberösterreich. Ihre enge Verbundenheit wird auch in der Bezeichnung Schwesterstädte ausgedrückt. Grenzüberschreitende Veranstaltungen, Aktivitäten und Kooperationen gehören zum Alltag in Braunau und Simbach. Johannes Weidbacher, Bürgermeister von Braunau am Inn, erzählt mehr darüber.
Es ist einfach eine Chance für uns als Region, für die beiden Städte Braunau-Simbach. Und der Klaus Schmidt sagt selber so schön, die Braunauer bewegen sich in Simbach, als ob es Simbacher wären, und die Simbacher bewegen sich bei uns in Braunau, als ob es Braunauer wären. Und genauso kann man das Verhältnis zwischen Braunau und Simbach beschreiben. Und wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen, und das Verhältnis ist auch durch die Migrationsströme, die wir gehabt haben 2015 und durch das Hochwasser, das die Stadt Simbach 2016 getroffen hat, nur sehr viel enger geworden. Und das sind einfach unsere Freunde und unsere Nachbarn, und wir freuen uns schon, wo wir wirklich auch vielleicht auch einen realistischen Traum, ich habe nämlich auch einen Traum, im Festival vielleicht ein bisschen behandeln können, das ist nämlich Europa. Das ist das größte Friedensprojekt, und ich glaube, dass wir in Zeiten wie diesen Europa dringender brauchen denn je. Und das ist mein Traum, dass wir als Region zeigen können, wie Europa grenzenlos funktioniert. Danke für die Aufmerksamkeit.
Margot Nassal spricht ebenso über das Grenzenaufbrechen, über den Blick über die Horizonte, den das Festival der Regionen bietet. Margot Nassal ist Direktorin der Abteilung Kultur und Gesellschaft beim Land Oberösterreich. Seit über 30 Jahren ist das Land Oberösterreich Hauptfördergeber des Festivals der Regionen.
Wenn ich auf vergangene Themen schaue, ein Stichwort, das 1997, glaube ich, gefallen ist, Sackgassen. Gerade wenn ich die letzten beiden Jahre anschaue, ob das die Sommerauer Bahn Richtung Tschechien war, ob das 2025 dann Braunau-Simbach sein wird. Der Blick über die Grenzen, der Blick über die Horizonte ist ja auch hier dem Festival immanent und ist natürlich in unserer täglichen Arbeit ganz, ganz wesentlich, dass wir hier Grenzen aufbrechen und auch zu unseren Nachbarn schauen. Das Stichwort Europa ist schon gefallen. Auch hier natürlich ein Anliegen, das unser als Land immer ganz, ganz wesentlich ist. Und da freuen wir uns, wenn das Festival der Regionen einen Beitrag leisten kann und leistet.
Ein Programmboard ist für die Formulierung des Themas und der Ausschreibung sowie für die Auswahl und kuratorische Begleitung der Projekte zuständig. Pressesprecher Valentin Lischka stellt die Mitglieder des Programmboards vor. Zu ihnen gehören Mize Medusa und Katharina Spannlang. Sie geben mehr Details zur inhaltlichen Ausrichtung des Festivals.
Und zwar die Mize Medusa, wer sie nicht kennt, sie sitzt hier, ist Autorin, Rapperin und Pionierin der österreichischen Poetry Slam Szene und hat zuletzt den Roman Was über Frauen geredet wird geschrieben. Dann haben wir die Isa Schieche, die ist leider erkrankt und heute verhindert. Die lebt und arbeitet als bildende Künstlerin und Filmemacherin in Raab am Innviertel, kommt also aus der Region und in Wien. Sie fertigt partizipative Objekte und Installationen, die in Performances aktiviert werden. Und ihre Arbeiten thematisieren Brauchtum und Handwerk, Spiel und Tanz, Intimität und Queerness. Sie war beim vergangenen Festival 2023 schon vertreten mit einem Projekt und hat vor kurzem den wichtigsten deutschen Nachwuchspreis im Bereich Film gewonnen, und zwar den Max Ophüls-Preis in der Kategorie Kurzfilm. Ja, und im Programmboard 2024-2025 wird sie die Rolle der regionalen künstlerischen Vertretung übernehmen im Programmboard. Dann Katharina Spannlang sitzt hier, ist seit 2022 im Vorstand des Festivals der Regionen. Sie ist außerdem Social Designerin, Mediatorin und Co-Gründerin des Vereins Leischen, mit dem sie Kunst- und Kulturprojekte im ländlichen Raum umsetzt. Katharina Spanlang ist außerdem ebenso im Innviertel bestens vernetzt und verankert. Dann gibt es noch den Antoine Tourillon, der ist heute leider verhindert. Ist bildender Künstler, seine Arbeiten entstehen meistens im öffentlichen Raum, oft in ortsbezogenen Ansätzen, und sein Zugang hinterfragt traditionelle Darstellungsformen und schafft damit Räume für soziale Prozesse. Und auch er war bereits schon im Festival 2023 mit einem Projekt vertreten. Ja, die Fina Esslinger hat eh schon zu Ihnen gesprochen, ist Kunsthistorikerin, Kuratorin und Kulturmanagerin und Obfrau des Festivals der Regionen. Ja, dann darf ich jetzt die Mietze Medusa und die Katharina Spanlang zu mir bitten. Die beiden werden kurz über die inhaltliche Ausrichtung, das Thema und den Festivalort Braunau sprechen.
Ja, mir ist es eine große Ehre, heute hier zu sein, und ich sage mal ganz kurz was Persönliches. Ich bin seit vielen, vielen Jahren freischaffende Künstlerin und kann nur betonen, wie wichtig in meiner Karriere tatsächlich Initiativen wie das Festival der Regionen waren, nämlich einfach Festivals, die vernetzen, die quasi in unterschiedlichen Orten Kulturarbeit ermutigen und verstärken, und möchte mich auch hiermit bei allen Kulturinitiativen, die in Regionen arbeiten und quasi kulturelle Nahversorgung anbieten und so weiter, bedanken für die Arbeit. Und deswegen ist es mir auch eine große Ehre, Teil vom Programmbord zu sein. Ich finde es auch toll, dass wir im Programmbord sind. Wir sind viele, das heißt, ich spreche jetzt über das Festivalmotto aus meiner Perspektive. Wir sind aber viele Leute im Programmbord, und der Prozess wird spannend und aufregend, denke ich. Das Festivalmotto ist verraten worden, es heißt realistische Träume. Die Wörter Vision, Träume, Vorstellungen sind schon gefallen. Wir haben uns in drei extrem intensiven Tagen mit der Region, Menschen aus der Region und uns selber und der Kunst auseinandergesetzt, und für uns sind Fragen aufgetaucht, wo eigentlich Gemeinschaft passiert, wo eigentlich Räume sind, die geteilt sind, wo wir Austausch haben, wo wir Sichtbarkeit haben, und es wird ganz viele Fragestellungen interessieren uns, die ihr hoffentlich an uns herantragt. Wer spricht eigentlich? Worüber? Wer träumt über was? Welche Träume werden wem zugeschrieben? Was davon ist realistisch? Ist realistisch etwas, was uns Schwierigkeiten machen kann? Ist das etwas, eine Falle sein kann oder etwas, was Möglichkeitsraum eröffnet? Und wir haben die Vision und den Wunsch eines Zusammenkommens mit Themen, die von vielen für viele gemacht werden und die die Unterschiedlichkeit von den Menschen in der Region, aber auch den Menschen, die mit uns in die Region gehen, als Publikum oder kulturveranstaltende Menschen, in einem gemeinsamen Raum zusammenbringen. Wo sich die Region, glaube ich, oder wo sich unser aller Leben wahnsinnig verändert hat, ist tatsächlich auch die Idee, dass Räume erweitert sind. Also quasi, wir haben das Internet, ist ein Alltagsgegenstand. Das heißt, wir sehen einen Ort, wir sehen Räume, aber immer auch Bilder, die diesen Raum definieren. Und auch die machen uns Probleme und machen uns Sachen noch einfacher. Ich möchte damit sagen, dass wir uns freuen, wenn Mehrdeutigkeit eine Rolle spielt, wenn wir uns nicht festlegen auf einfache Bilder und vor allem nicht festlegen darauf, dass immer die gleichen Geschichten erzählen. Es ist uns sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir positiv eine Vision zur Zukunft finden und dabei nicht darauf vergessen, dass wir eine Vergangenheit haben und dass auch, wie wir über die Vergangenheit reden, in der künstlerischen Auseinandersetzung eine Rolle spielen wird. Aus meiner Sicht, glaube ich, habe ich zusammengefasst, worauf wir uns freuen. Und nein, doch, einen Satz wollte ich noch sagen. Wenn ich Workshops mache, sage ich ganz oft, die Themenverfehlung ist die beste Antwort. Nicht, weil das Thema unwichtig ist, wir haben an dem Thema sehr stark gearbeitet, aber wir neigen dazu, Themen zu verengt zu sehen. Also 3 Schritte ums Thema herumdenken kann eine sehr, sehr, sehr spannende Projekteinreichung sein. Und ich freue mich total auf eure Einreichungen. So.
Danke, Mietze. Ja, genauso wie die Mietze freue ich mich auch unglaublich auf die Projekteinreichungen und auch, dass das Festival 2025 ins Innviertel kommt, zu dem ich noch auch kurz was sagen möchte. Das Festival bewegt sich wieder an den Rand von Oberösterreich, in einer Region, die man oft nicht so kennt, wo man sich denkt, so, wann fährt man ins Innviertel oder wann hört man vom Innviertel oder auch vom Braunau? Oft viel zu oft in den Medien, und dann geht es meistens nur um ein Thema, um das Geburtshaus von Adolf Hitler. Doch das Innviertel hat viel mehr zu bieten. Ich durfte in den letzten Jahren ganz viel in der Region arbeiten, habe unterschiedliche Kunst- und Kulturprojekte dort umgesetzt und habe bemerkt, wie viel mehr es zu bieten hat, mit welcher Offenheit man empfangen wird und auch, wie viel Potenzial die Region birgt. Ganz viel ist im Verborgenen, viele KünstlerInnen, die dort großartige Initiativen haben, die großartige und wichtige Impulse setzen, sind weniger sichtbar, als man sich wünschen würde. Und ich glaube, dass das Festival der Regionen dem Aufschwung und dem Sichtbarkeit geben kann und auch die Möglichkeit dazu hat und so auch für mehr Vernetzung innerhalb der Region auch sorgen kann. Und ich freue mich sehr, dass wir eben mit Braunau ein großartiges Festivalzentrum auch haben, mit Braunau auch den Brückenschlag schaffen nach Simbach, nach Deutschland rüber und auch hoffentlich den Brückenschlag zu ganz vielen anderen Themen. Realistische Träume, ein Thema, das gerade großartig beschrieben wurde von Doris von Mietze, das die Möglichkeit bietet, eben darüber hinauszudenken, über die Region hinauszudenken und Sachen reinzuholen und auch aus der Region rausstrahlen, sodass.
Zu den weiteren AkteurInnen rund ums Festival der Regionen gehört auch der Regionalbeirat. Der Regionalbeirat gibt dem Programmboard und Team inhaltliches Feedback und steht zur Beratung zur Seite. Außerdem sorgt er für eine zusätzliche regionale Verankerung und Vernetzung des Festivals.
Auch was das Festival ausmacht, ist die Region an sich und die Menschen, die in der Region leben. Und ich freue mich sehr, dass wir ein sehr starkes und großartiges einen Regionalbeirat haben, wo die Andrea Eckersdorfer heute da ist. Sie ist die Geschäftsführerin von Mitten im Innviertel und auch Obfrau von LIDER und eine ganz, ganz wichtige Multiplikatorin in der Region. Und neben der Andrea Eckersdorf, also auch Hanna Kiermann. Sie ist im Vorstand von der IKG, also Innviertler Künstlergilde, und selbst auch Künstlerin, die wichtige Impulse in Braunau und in der ganzen Region setzt. Außerdem haben wir Simon Meyer mit dabei, ein sehr bekannter Performance-Künstler, Musiker aus Andorf gebürtig, der schon ganz oft beim Festival der Regionen auch mit dabei war. Wir freuen uns auch sehr, eine wichtige Stimme aus der Region mit ihm mit dabei zu haben. Und als vierte Person haben wir Florian Kotanko, einen Historiker, der die Zeitgeschichtetage in Braunau veranstaltet und uns so einen ganz wichtigen Anknüpfungspunkt und auch Perspektive auf Braunau bietet.
Wie eingangs erwähnt, hat der Call für Einreichungen für das Festival der Regionen bereits begonnen. KünstlerInnen, Kulturinitiativen und Menschen mit kulturellem, sozialem und politischem Engagement sind eingeladen, Teil des Festivals zu werden und eben Projekte einzureichen. Der Abgabeschluss für Projektideen ist der 30. April. Ulla Steuerleutner ist für die Kunstvermittlung und Communitybildung zuständig. Sie fasst die Eckpunkte der Ausschreibung zusammen.
Der Blick über die Grenzen, wie die Frau Nassal soeben gesagt hat, zieht sie bei uns ja auch weiter. Wir wollen das auch an unsere Einreichenden, diesen Blick über die Grenzen legen. Wir schätzen Vielfalt, Diversität, wir sind barrierefrei und wir setzen auf Inklusion. Und deshalb begrüßen wir wirklich alle Einreichungen, unabhängig von Geschlecht, von Nationalität, von ethnischer und sozialer Herkunft, von Religion, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Das ist uns wirklich wichtig und wir wollen alle ermutigen, auch einzureichen. Die Ausschreibung richtet sich, die Fina Esslinger hat es am Anfang schon erwähnt, an regionale KünstlerInnen und Kulturinitiativen, überregionale und internationale KünstlerInnen. Menschen, die mit kulturellem und sozialem und politischem Engagement, wo auch immer, wirksam sind. Gefördert werden Projekte aller Kunstsparten und Disziplinen. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Ja, und wir bieten die Möglichkeit beim Festival der Regionen, kreative Ideen mit größtmöglichster künstlerischer Freiheit umzusetzen. Die Entscheidung wird das fünfköpfige Programmboard treffen und die Projektauswahl wird gegen Ende Juni 2024 erfolgen. Alle Details zur Ausschreibung finden Sie unter fdr.at und wir stehen beratend zur Stelle. Es können Sie jeder bei uns melden. Die Kontaktdaten finden Sie alle auf unserer Homepage. Und wir leisten Hilfe bei inhaltlichen und formalen Fragen.
Das Festival der Regionen findet von 13. bis 22. Juni 2025 in der Festivalregion Braunau am Inn statt. Thema ist realistische Träume. Alle Infos und Details zur Ausschreibung finden Sie auf der Webseite unter www.fdr.at.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Frosin eingeschaltet haben. Am Mikrofon war Aylin Yilmaz. Alle Informationen und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Website unter www.fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios in Österreich unter cba.media. Wir hören uns beim nächsten Mal. Frosin,
das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
auf 105,0.